Victoria Schwarz. Wie meine Internetliebe zum Albtraum wurde. Das Phänomen Realfakes. Realfakes. Künstliche Internetprofile nicht existierender Personen sind im Internet weit verbreitet. Bei Facebook sollen 5-11% der Profile gefälscht sein und selbst bei kostenpflichtigen Plattformen zur Partnerschaftsvermittlung gibt es zahlreiche Fake-Accounts. Lange hielt sich das Klischee, nur unerfahrene Internetnutzer würden auf solche Täuschungen hereinfallen. Die Erlebnisse der online-affinen Kommunikationsdesignerin Victoria Schwarz beweisen jedoch, dass jeder so einem Fake-Profil auf den Leim gehen kann. Victoria Schwarz befasste sich eingehend mit dem Thema, nachdem sie selbst einer solchen Täuschung zum Opfer gefallen war. Sie prägte den Begriff Realfakes und bezeichnet damit künstliche und erfundene Profile, die so aufwendig und glaubwürdig gestaltet sind, dass sie absolut echt bzw. real wirken. Die folgenden Blinks zeigen, wie viel Mühe mitunter in das lebensechte Erscheinungsbild komplett erfundener Personen gesteckt wird. Sie erzählen die Geschichte einer Frau, die sich in ein Phantom verliebte, dem Betrug auf die Schliche kam und eine Plattform zur Aufklärung und Unterstützung anderer Realfake-Opfer gründete. Blink Nummer 1. Digitale Realfakes sind die neue Variation eines bekannten Phänomens. Die Vortäuschung von Existenz und Identität gibt es bereits seit Jahrtausenden. Aber in der Zeit von Entpersonalisierung im Internet und den sozialen Medien nimmt das Phänomen deutlich extremere Formen an. Allein der jugendliche Schmusebarde Justin Bieber verlor 2014 auf einen Schlag sage und schreibe 3,5 Millionen Instagram-Follower, als der Anbieter unzählige gefälschte Accounts löschte. Hinter der Illusion stecken reale Personen mit realen Gefühlen, nur eben mit falscher Identität und falscher Biografie. Zu einem überzeugenden Realfake gehört nämlich auch ein falscher Familien- und Freundeskreis, der sich aus anderen Fake-Accounts rekrutiert und zahlreiche Fotos auf verschiedenen Plattformen verknüpft. Schwarz grenzt den Begriff von anderen verwandten Phänomenen ab. Realfakes sind demnach keine Profile, bei denen jemand lediglich einen falschen Namen angibt oder bei denen reale Identitäten für kriminelle oder parodistische Zwecke gestohlen werden. Sie sind keine Romantic-Scammer, die romantische Gefühle und Erwartungen erzeugen, um dann Geld zu erbitten, und auch keine Funfakes zum Gamen oder Flirten. Schwarz-Erfahrungen zeigen außerdem, dass es sich bei den Opfern von Realfake-Betrügern nicht um leichtgläubige Internetlaien handelt. Während der Recherche für ihr Buch erhielt die Autorin über 200 Zuschriften betroffener Männer und Frauen aller Alters- und Berufsgruppen, von denen die meisten das Netz beruflich nutzen. Die Dunkelziffer der Betroffenen wird noch deutlich höher liegen. Wissenschaftliche Erhebungen gibt es bis dato keine. Das Phänomen ist bislang kaum bekannt und viele Opfer haben aus Scham noch nie über ihre Erfahrungen gesprochen. Wer steckt nun aber hinter den Realfakes? Blink Nummer 2. Hinter den Realfakes stecken meist Menschen mit psychischen Problemen und einem Drang zur Realitätsflucht. Nicht jedes Realfake wird als Täuschung entlarvt, aber wenn der Betrug doch einmal auffliegt, zeigt sich in vielen Fällen ein ähnliches Bild. Viele der Identitätsfälscher scheinen dem hohen Erwartungsdruck unserer Gesellschaft entfliehen zu wollen. Die Erwartungen unserer ästhetikfixierten Gesellschaft an das Erscheinungsbild einer Person können erdrückend sein. Wer im echten Leben Schwierigkeiten damit hat, kann sich im Internet eine zweite Identität zulegen, mit der er sich attraktiver fühlen oder geheime Fantasien ausleben kann. Eine homosexuelle Frau kann sich zum Beispiel ein männliches Realfake schaffen, um mit Frauen Kontakt aufzunehmen. Die meisten Täuscher empfinden diese Rolle als so befriedigend, die erfundene Geschichte als derart echt, dass sie immer besser lügen und das Bewusstsein über den Betrug an den Opfern immer weiter verdrängen. Sie haben außerdem leichtes Spiel, denn im Grunde sehnen sich alle Menschen nach der Art von emotionaler Bindung oder gar Seelenverwandtschaft, welche sie vorgaukeln. Je allgemeiner die Realfakes ihre Komplimente formulieren, desto wahrscheinlicher treffen sie ins Schwarze. Worte wie »Du bist liebevoll und aufmerksam« treffen vermutlich auf 90% der Bevölkerung zu. Man fühlt sich von ihnen dennoch persönlich angesprochen. Auf solches Zuckerbrot folgt die Peitsche, sobald Konflikte aufkommen. Wenn Opfer zum Beispiel auf ein Treffen im realen Leben drängen, verweigern die Real Fakes den Kontakt und lassen die Betroffenen mit ihren Schuldgefühlen allein. Hinter diesem widersprüchlichen Verhalten stecken oft Menschen mit handfesten psychischen Problemen, wie zum Beispiel einer Borderline-Störung. Ihre starken und schnellen Gefühlsschwankungen führen auch im echten Leben zu Bindungsschwierigkeiten. Dass 3/4 der Borderliner in psychologischer Behandlung Frauen sind, könnte auf einen hohen Frauenanteil unter den Real Fakes hindeuten. Dazu passt, dass Frauen vermutlich eher bereit sind, eine schriftliche, emotionale Bindung ohne Aussicht auf Sex aufrechtzuerhalten. Vielen Real Fakes ist ihr reales Selbst fremd geworden. Sie fliehen in die digitale Fantasiewelt, um dem inneren Konflikt aus Sehnsucht und Selbstzweifeln zu entkommen und die Fallstricke realer Beziehungen zu vermeiden. Aber woran kann man nun ein Real Fake erkennen? Blink Nummer 3. Es ist nicht einfach, aber der Schwindel hinter den Real Fakes kann aufgedeckt werden. Je tiefer die Beziehung zu einem Real Fake wird, desto schwerer ist der Schwindel erkennbar. Aber wer genau hinsieht, findet bestimmte Hinweise. Die Bekanntschaften mit den fiktiven Personen laufen nämlich häufig ähnlich ab. In der Regel nimmt das Real Fake den Kontakt zum Opfer auf und geht anfangs sensibel in der Kommunikation vor. Es gibt mehr und mehr vermeintlich intime Informationen preis, bis sich das Opfer selbst in der Pflicht sieht, vertraulich zu werden. Das führt zu einer ungewöhnlich großen Offenheit gegenüber einem an sich fremden Menschen, bis das Real Fake als Gesprächspartner unentbehrlich wird. Wenn das Opfer irgendwann den völlig natürlichen Wunsch nach einem Treffen im echten Leben äußert, werden die Schwindler kreativ. Meist befinden sie sich angeblich gerade im Ausland oder sagen geplante Dates wiederholt unter Verweis auf dramatische Umstände, zum Beispiel einen Unfall, ab. Spätestens hier sollte man skeptisch werden. Wenn du einmal stutzig geworden bist, solltest du auf dein ungutes Gefühl vertrauen. Nimm im Zweifelsfall zum Beispiel Account-Informationen wie den Wohnort, eine Arbeitsstelle oder die Freunde deiner Online-Bekanntschaft unter die Lupe. Halte auf Fotos Ausschau nach Unstimmigkeiten und Details wie ortsspezifischen Mobiliar, Technik oder Zeitschriften, die Aufschluss über ihren Aufenthaltsort geben können. Im Idealfall kannst du die IP-Adresse deines Real Fakes zurückverfolgen. Das geht allerdings zum Beispiel nicht, wenn ihr ausschließlich über Facebook kommuniziert habt. All das sind aber lediglich Indizien. Am Ende solltest du auf dein Bauchgefühl hören und deinen Verstand einschalten. Unterschätze nicht, wie sorgfältig die Identitätsschwindler die Hintergründe zu ihren Geschichten recherchieren und wie gekonnt sie sich teilweise Vertrauen erschleichen, um Zweifel zu zerstreuen. Noch schwerer ist es allerdings, die echten Personen hinter den Real Fakes zu finden. Sie begehen meist keine Straftat und verstecken sich nach dem Auflegen eines Alias gerne direkt hinter einer neuen falschen Identität. Schütze dich also immer selbst und brich trotz Schmetterlingen im Bauch keine Tabus wie das Versenden von Nacktbildern. Blink Nummer 4. Zu Beginn war es bei Victoria Schwarz Liebe, doch dann kamen die Zweifel. Die Online-Beziehung der Autorin Victoria Schwarz zu ihrem Real-Fake Kai begann, als dieser auf einen ihrer Tweets reagierte. Schon kurze Zeit später schrieben sich die beiden regelmäßig. Kai schien ein Seelenverwandter zu sein, mit dem sie über alles reden konnte. Die Autorin fasste derart großes Vertrauen zu ihm, dass sie viele selbstgesteckte rote Flaggen ignorierte. Zum Glück blieb sie anderen Prinzipien treu und versandte zum Beispiel keine kompromittierenden Fotos, mit denen man sie später hätte erpressen können. Sie gewährte ihm Einblicke in ihren Alltag, so wie sie an seinem teilhaben wollte. Kai erklärte unterdessen, eigentlich in Münster zu arbeiten, derzeit aber auf Jamaika bei seinem Vater zu sein, um anschließend in die USA zu seiner Mutter zu fliegen. Von Jamaika aus hielt er regelmäßigen Kontakt, begann sogar ihr und ihren Kindern Geschenke zu schicken. Schwarz erlebte Momente der Verliebtheit, fühlte sich immer enger mit Kai verbunden und wollte ihn auch im echten Leben treffen. Doch aus dem geplanten Treffen nach Silvester wurde nichts. Kai musste zu seinem Bruder in die USA fliegen, weil dieser nicht bei seiner Mutter bleiben wollte. Dies war nur die erste einer ganzen Reihe von Absagen und Ausreden, sodass sie zunehmend skeptisch wurde. Kai verhielt sich immer häufiger widersprüchlich. Er kritisierte die sozialen Medien, nutzte sie selbst jedoch intensiv. Nach Phasen zärtlichen Online-Austauschs tauchte er in tagelange Funkstille ab. Wie passte all das zusammen? Wer war Kai? Als sich die Autorin zurückzog, kündigte er eine Stippvisite in Münster an. Er würde nur kurze Zeit haben und bald nach China weiterfliegen müssen. Am Tag seiner Ankunft am Flughafen meldete er sich jedoch nicht und die Tage gingen quälend langsam ohne Nachricht von ihm ins Land. Sie fuhr schließlich selbst nach Münster, fand seinen Namen aber nicht an der Klingel. Kai meldete sich aus China. Er sei krank gewesen und die Klingel hätte sich an der Rückseite des Hauses befunden. Ihr Grundvertrauen in ihr Verhältnis war erschüttert, aber ohne logische Erklärung für sein Verhalten konnte sie keinen Schlussstrich ziehen. Sie wusste, dass sie Kai aufspüren musste. Blink Nummer 5. Aus Zweifeln wurde Gewissheit darüber, dass etwas mit Kai nicht stimmte. Am Ende sollte ein Freund von Kai dazu beitragen, dass das Real Fake aufflog. Chris, so der Name des vermeintlichen Freundes, chattete seit einer Weile mit Jana, einer Freundin der Autorin. Jana hatte Chris ebenfalls noch nie im echten Leben getroffen und auch hier gab es einige Ungereimtheiten und abgesagte Skype-Termine. Schwarz erfuhr davon und stellte Nachforschungen an. Auf einem angeblich in Münster geschossenen Foto entdeckte sie US-amerikanische Steckdosen im Hintergrund. Weder Kai noch Chris schienen in Münster zu leben. Auch Jana startete ihre eigene private Recherche. Es gab in Münster weder einen Kai Cruz noch seine angebliche Arbeitsstätte. Kai war offensichtlich ein Fake. Bald kam das ganze Ausmaß des Schwindels ans Tageslicht. Um die Glaubwürdigkeit von Kais Profil zu stützen, hatte dieser insgesamt 17 Facebook-Profile von seinen vermeintlichen Freunden und Familienmitgliedern erstellt, dazu 7 Instagram, 8 Twitter und 6 Skype-Accounts sowie 3 Blogs. Eine Bildersuche ergab schließlich, dass der Mensch auf Kais Fotos in Wirklichkeit der Jamaikaner Lee Turner war. Seine Bilder und Teile seiner Lebensgeschichte waren illegal genutzt und zweckentfremdet worden. Die Autorin erstattete Strafanzeige gegen Unbekannt, aber noch fehlte jede rechtliche Handhabe. So blieb nur die Konfrontation. Schwarz fand per Rückverfolgung der IP-Adresse heraus, dass Kai in einem kleinen Ort in Arkansas lebte, den sie aus Anonymitätsgründen Summertown nennt. Sie stellte ihn online zur Rede, doch außer seinem vermeintlich echten Namen Daniel gab er nur preis, was sie bereits wusste und beweisen konnte. Er beteuerte aber, seine Gefühle seien echt gewesen, er liebe sie gar noch immer. Aber auch Daniels Identität und die seiner Facebook-Geschwister wirkten konstruiert. Daniel schien nur der nächste Schwindel zu sein, hinter der sich eine immer noch unbekannte Person versteckte. Schwarz hielt den Kontakt in der Hoffnung, ihn irgendwann zu entlarven und sammelte weitere Informationen aus seinem wirklichen Leben. Aber die Schwankungen zwischen Zuneigung und Abweisung wurden stärker und Schwarz konnte immer weniger nachvollziehen, wie er sie so verletzen konnte, wenn er sie angeblich liebte. Schließlich fand sie einen Weg, die Person hinter Kai und Daniel zu finden. Blink Nummer 6. Erst nach hartnäckiger investigativer Recherche zeigte sich, wie komplex das Lügengebilde war. Zunächst bekam sie Hilfe von einer Frau, die mit Kais, Daniels Freund Chris, Kontakt hatte. Die Autorin erzählte dieser Frau ihre Geschichte und die beiden wurden Komplizinnen. Die Frau heuchelte Chris Interesse vor und fand heraus, dass das Gesicht auf Chris' Bildern im echten Leben einem Fotografen aus L.A. gehörte, die IP-Adresse aber erneut aus Summertown kam. Chris, Daniel und Kai waren eine Person. Aus Wut und Enttäuschung über Kais, Daniels, Chris' Kontakt mit anderen Frauen schrieb die Autorin einen Blogartikel über ihre Erfahrung. Die Reaktion war überwältigend. Sie erhielt zahlreiche aufmunternde Zuschriften, aber auch viele skeptische Rückmeldungen, die sie vor allem als naiv darstellen wollten. Sie wehrte sich gegen diese Zuschreibung und verweigerte alle Interviewanfragen. Erst als Tin Fischer vom Neon-Magazin ihr anbot, in den USA für sie zu recherchieren, willigte sie zu einem Gespräch ein. Fischer flog nach Summertown und fand das Real Fake. Hinter Kyle, Daniel und Chris und vermutlich noch weiteren Real Fakes steckte eine deutsche Frau, die an der örtlichen Universität als Psychologin arbeitete. Der Autorin wurde plötzlich klar, warum sie sich während ihres Kontakts häufig wie in einem Experiment gefühlt hatte. Die Frau war erst zum Reden bereit, als sie die Beweise sah und fürchten musste, dass die Presse ihre Identität aufdecken würde. Sie blieb zunächst bei ihren Lügen und behauptete, Victoria Schwarz sei ihr einziges Opfer gewesen. Sie begründete ihr Verhalten damit, dass sie sich schon ihr Leben lang als Mann gefühlt hatte, ihre Neigungen in den homophoben Südstaaten der USA aber nie hätte ausleben können. Die Erklärung war durchaus schlüssig, aber nicht befriedigend. Die Frau zeigte weder Reue noch Empathie für den Schmerz, den sie der Autorin bereitet hatte, und tat sich am meisten selbst leid. Am Ende blieb Victoria Schwarz daher nur eine Mischung aus Mitleid und Ärger. Und weil das Mitgefühl überwog, machte sie den wirklichen Namen der Betrügerin nie öffentlich. Sie beschloss nach diesen Erfahrungen aber nicht zu bereuen, sondern sich mehr mit sich selbst und dem Phänomen der Real Fakes zu befassen und anderen Opfern zu helfen. Das waren die Blinks zu »Wie meine Internetliebe zum Albtraum wurde« von Victoria Schwarz. Die Kernaussage dieses Buches ist, Real Fakes sind erfundene Internetprofile, die mit höchster Akribie täuschend echt gefälscht werden. Die fiktiven Personen sind auf der Suche nach Online-Beziehungen und schaffen es durch große Offenheit und kurzer Zeit tiefe Bindungen und große Erwartungen zu erzeugen. Dahinter stecken meist Menschen mit psychosozialen Störungen, die sich in virtuelle Verhältnisse flüchten. Für die Opfer, die teilweise erheblichen emotionalen Schaden davontragen, bleibt nur die Möglichkeit, Real Fakes mit Hilfe von Erfahrungsberichten wie diesem früher zu erkennen und aufzudecken. Zum Schluss möchte ich dir noch einen kleinen Tipp geben. Höre auf dein Bauchgefühl und fang an zu recherchieren. Wenn du Zweifel an der Echtheit des Accounts einer Online-Bekanntschaft hast, dann geh ihnen nach. Du kannst zum Beispiel Fotos von dieser Person in der Google-Bildersuche hochladen und herausfinden, ob sie vielleicht auch noch in Verbindung mit anderen Accounts auftauchen. Wie überzeugt bist du von unseren Blinks? Wir können dir versichern, dass hinter Blinkist wirkliche Menschen stecken, die aufrichtige Liebe und Sorgfalt in die Erstellung dieses Textes gesteckt haben. Wenn dennoch hier und da Fragen offen sind oder du uns Lob, Kritik oder Grüße schicken möchtest, schreib einfach an remember@blinkist.com und setze den Titel des Buches in den Betreff. Wir freuen uns auf deine Nachricht.